Viele Vereine haben ein Führungsproblem, ohne es zu wissen oder es so zu nennen. Denn im Ehrenamt und in den Vereinen führen Menschen, die sich selbst niemals Führungskraft nennen würden und die das vermutlich zum Großteil auch nie gelernt haben. Sie organisieren, koordinieren, motivieren, vermitteln und halten den Laden einfach am Laufen. Und trotzdem passiert oft das Gleiche. Immer dieselben machen alles, neue Leute springen wieder ab und gute Absichten und Menschen, die gerne mithelfen, landen in einer Überlastungssackgasse. Engagierte bleiben nicht wegen des Geldes im Verein, sondern wegen sinnhaften Tätigkeiten, Zugehörigkeit, Spaß, Wertschätzung und dem guten Gefühl, etwas bewegen zu können. Du als Vereinsvorstand oder Abteilungsleitung kannst auf diese Punkte einwirken. Und das bringt uns dazu und auch dich zum Vereinsstrategen-Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne, teile ihn mit Freunden und hilf damit auch, uns weitere Leute zu erreichen. Und das Thema Führung haben wir bereits in Episode 152 aufgemacht und knüpfen da heute gemeinsam mit einer Expertin weiter an. Wir kümmern uns also um die Frage, wie schaffen wir Bedingungen, in denen Menschen nicht nur helfen und ausbrennen, sondern gerne bleiben, wachsen und Verantwortung übernehmen. Und wir möchten dir da ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie gute und vor allem positive Führung im Verein gelingen kann. Und dafür verstärken wir uns heute mit Jenny Knake. Jenny arbeitet selbst im Sportverbandswesen und hat dort nicht nur an einem Projekt mitgewirkt, welches moderne Führungsstrukturen aufbauen sollte, sondern auch noch nebenbei ihren Master in positiver Psychologie und Coaching abgeschlossen. Und da ihr Schwerpunkt eben das Thema positive Psychologie eine hohe Relevanz für Menschen in Vereinen und auch darüber hinaus hat, freuen wir uns ganz besonders, dass du uns heute bei uns im Podcast besuchst. Von daher schön, dass du da bist, liebe Jenny, bei uns im Podcast.
Ja, schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch hallo von meiner Seite an der Stelle und vielen Dank, dass du heute da bist. In dem Sinne würde ich sagen, starten wir doch jetzt gleich mal rein. Pascal ist ja gerade schon ein bisschen angeteasert. So Vereinsvorstände, die werden ja meistens einfach so über Nacht Führungskraft. Sie werden in irgendein Amt gewählt und dann sind sie da. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, die wenigsten sind ja jetzt in einem Unternehmen Führungskraft und haben damit wirklich Erfahrung. Die meisten würden ja eher dann sagen so, naja, ich organisiere ja eher, ich koordiniere ja jetzt einen Verein oder ich mache halt einfach so das, was jetzt anfällt und was wir machen müssen. Jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, wenn wir heute über Führung diskutieren, ist das schon Führung? Und wenn das Führung ist, warum ist das Führung?
Also nach meinem Kenntnisstand ist es auf jeden Fall Führung, weil letztendlich immer an den Stellen, wo ich andere Menschen ein Stück weit mit beeinflusse, über mein Verhalten eben entsprechend überlege, so wie könnten eigentlich an welcher Stelle wie Aufgaben übernommen werden, wo Aufgaben übernommen werden, ist es eigentlich schon ein Teil von Führung. Also letztendlich all das, was du gerade schon gesagt hast, Martin, ist eigentlich schon ein Teil von Führung. Also letztendlich all das mit dem Koordinieren, Organisieren, gucken, wer kann zum Beispiel die Kinder am Wochenende fahren. All das sind schon Führungsaufgaben, die eben entsprechend in Vereinen übernommen werden können. Und vielleicht nochmal ein Zusatz. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass Vorstände ja zum Beispiel auch gewählte Führungspersonen sind, die auch sogar formal legitimiert sind. Also das ist ja letztendlich auch ein Teil von Führung.
Jetzt reden wir heute über die Verbindung zwischen Führung und positiver Psychologie. Was das ist, da kommen wir gleich sicherlich auch noch zu. Mich interessiert natürlich, wie kamst du dazu, beziehungsweise was hat dich an dem Thema so gepackt, dass du dich damit beschäftigt hast? Weil du ja so originär auch im Sportverbandswesen arbeitest.
Ja, das ist ein bisschen eine persönliche Frage, weil ich tatsächlich so ein bisschen überlegt habe, was sind eigentlich meine Stärken? Also was ist eigentlich das, was mich ausmacht? Was ist das, was ich besonders gut kann? Und irgendwie über die Jahre ist mir das so ein bisschen verloren gegangen und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Stärken auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Also das, was mir Energie gibt, das, was mir wie von selbst quasi ganz leicht fällt. Damit habe ich mich auseinandergesetzt und dann habe ich festgestellt, dass dieses Feld neben den Stärken einfach noch viel, viel größer ist und dass es sogar einen eigenen Forschungszweig letztendlich dazu gibt, nämlich die positive Psychologie, die letztendlich die Erforschung dessen ist, was das Leben lebenswert macht. Also die guckt, wie schaffen wir es eigentlich, aus unterschiedlichsten Situationen heraus aufzublühen. So ganz kurz und knapp vielleicht.
Und das ist wunderbar, weil ich habe hier noch eine Frage stehen und zwar positive Psychologie. Was ist das eigentlich in zwei Sätzen? Das hast du gerade wunderbar zusammengefasst. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal so schön, das hast du gesagt, dieses, wie blühen Menschen auf, die Abgrenzung zu dieser klassischen Psychologie-Schule, glaube ich, ne, die ja oft eher Defizite betrachtet, also Krankheiten, Diagnostik, das Lösen von Problemen, wie zum Beispiel ein Trauma oder sowas. Also ein ganz anderer Ansatz. Und deswegen geht es eben auch genau darum. Stärken, stärken und du hast es schon gesagt, gucken, dass Menschen aufblühen. Und ich glaube, das ist auch so das erste Learning, der Ansatz, warum wir auch im Verein eine gewisse Relevanz haben, weil wir eben mit Menschen arbeiten, die ihre Stärken einbringen wollen und wir eben oft auch da gucken, ne, wie können wir da rangehen.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Also es ist sozusagen der dritte Forschungsteil der Psychologie. Also es gibt ja einmal die Tiefenpsychologie, dann gibt's die Verhaltenspsychologie und die positive Psychologie wurde so um 2000 rum von Martin Seligman ins Leben gerufen, eben um sowas wie Mut zu erforschen. Es gab ganz viel Forschung zu Wut beispielsweise oder zu Angst gab es ganz viel Forschung, aber halt ganz wenig nur zu Mut. Und um da halt ein Gleichgewicht herzustellen, um das so ein bisschen einzusortieren. Und gleichzeitig geht es halt auch immer darum, wie kann man Menschen, wie kann man als Mensch aufblühen und wie kann man auch als Organisation aufblühen? Also da ist mittlerweile auch das Forschungsfeld ein bisschen weiter geworden, was nicht mehr nur auf den Menschen an sich guckt, sondern eben auch in welchem Umfeld bewegen sich Menschen. Und dazu passt ja auch ganz wunderbar die Führungsforschung letztendlich.
Das Thema Glücksforschung gehört auch dazu, oder?
Das Thema Glücksforschung gehört auch dazu, genau. Das Glück ist letztendlich ein Stück weit, ein Teil der Forschung ist also so zum Thema Wohlbefinden. Wohlbefinden ist so eine Begrifflichkeit, wozu geforscht wird. Also wann geht es mir eigentlich besonders gut, unter welchen Umständen, welche Rahmenbedingungen brauche ich eigentlich, um mich in meinem Leben gut zu fühlen, so umgangssprachlich ausgedrückt.
Jetzt ist ja auch der Verein für die meisten Menschen, würde ich sagen, gerade die sich ehrenamtlich engagieren, natürlich auch etwas, was sie mit Glück ja im Normalfall verbinden. Motivation, das ist ja etwas sehr Positives, deswegen reden wir heute auch drüber. Jetzt reden wir aber heute auch über Führung. Und jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, wie kann denn jetzt persönliches Glück oder Wohlbefinden oder, sage ich mal, zumindest Freude denn kombiniert werden mit Führungserfahrungen und Führungskräften? Und warum ist das gerade für den Verein so interessant? Weil, du sagst es ja selber gerade, das ist noch gar nicht so lange erforscht. Es ging ja offensichtlich auch die 100 Jahre, 200 Jahre davor anders. Warum beschäftigen wir uns heute damit?
Naja, letztendlich, die Sportentwicklungsberichte sagen ja seit, eigentlich fast seitdem es Sportentwicklungsberichte gibt, dass die Bindung und Gewinnung von neuen Engagierten einfach ganz herausfordernd ist. Also fast jeder Verein hat Herausforderungen in dem Bereich. Klar, es gibt auch Vereine, die besonders gut aufgestellt sind in den Bereichen. Und grundsätzlich ist es ja einfach so, dass, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Prozent es waren, habe ich gerade nicht im Kopf, habe ich nicht parat, aber vielleicht kann man das ja irgendwie nachreichen in den Beschreibungen hinterher. Auf jeden Fall gibt es das halt einfach als große Herausforderung. Und die Frage, die ich mir so gestellt habe, war, inwiefern Führungskräfte eigentlich in Sportvereinen einen Einfluss auf die Bindung von Engagierten haben. Und ich habe genau zu dem Thema meine Masterarbeit geschrieben und habe herausgefunden, dass Führungskräfte, die nach einem Ansatz aus der positiven Psychologie, nämlich nach Permalead führen, einen Einfluss darauf haben, dass Menschen gerne in den Vereinen bleiben wollen. Also letztendlich, ne, diejenigen, die Führungskräfte haben, die mit Permalead führen, die sind halt letztendlich auch gerne oder bleiben gerne im Verein und fühlen sich auch innerhalb des Vereins sehr bedeutsam.
Das klingt schon mal sehr gut. Ich glaube, die Zahl, die du gerade gesucht hast, war, dass ein Sechstel der Vereine ein existenzbedrohendes Problem darin sehen oder eine Herausforderung darin sehen, SchlüsselfunktionsträgerInnen zu binden oder beziehungsweise Nachfolge dafür zu finden. Also es ist schon eine sehr kritische Zahl eigentlich, wenn man es jetzt so angeht. Müssten so ungefähr 18% der Vereine gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Aber es ist schön, dass du jetzt auch Perma nochmal als kleinen Fachbegriff hier eingestreut hast. Was ist denn das Perma-Modell?
Ja, also das Perma-Modell wurde von Martin Seligman entwickelt. Das war so eines der ersten Modelle, neben noch dem Flow-Modell beispielsweise, aber das vielleicht nur am Rande. Das PERMA-Modell sind letztendlich 5 Buchstaben, die zusammengesetzt sind. Das erste ist das P, das steht für Positive Emotions, also positive Emotionen. Inwiefern erlebe ich positive Emotionen im Alltag? Das E steht für Engagement, also inwiefern erlebe ich mich selbst in meinen Stärken, inwiefern bin ich in meinen Stärken unterwegs und kann eben entsprechend mich meiner Stärken engagieren. Das R steht für Relationships, also letztendlich für die für positive Beziehungen. Inwiefern vertraue ich anderen? Inwiefern habe ich vertrauensvolle Beziehungen zu anderen? Bin in einem Umfeld, in dem es mir gut geht. Das M steht für Meaning, also inwiefern ist es eine sinnhafte, also inwiefern führe ich ein sinnhaftes Leben? Und das A steht für Accomplishment, das heißt, inwiefern schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen. Und das ist letztendlich dieses PERMA-Modell, welches Martin Seligmann entwickelt hat.
Hat also nichts mit dem Permafrostboden zu tun. Das ist Nein. vielleicht. Genau, aber Spaß beiseite. Schönes Modell. Kannst du das vielleicht einmal an einem praktischen Beispiel durchspielen? Du hast jetzt einmal die Bausteine benannt. Wenn wir das mit Praxis oder mit einem alltagstauglichen Szenario hinterlegen.
Ich fange vielleicht einmal mit dem P an, mit den positiven Emotionen. Also beispielsweise habe ich in Workshops immer wieder zurückgemeldet bekommen, dass Menschen dann besonders viel Freude haben, wenn sie beispielsweise sehen, dass Kinder im Kinderturnen etwas zuerst geschafft haben. Das allererste Mal. Dann entsteht beim Übungsleiter halt ganz viel Freude. Und bei dem Kind selbst Stolz. Und das sind so zum Beispiel 2 positive Emotionen von weiteren anderen positiven Emotionen. Und es geht letztendlich bei positiven Emotionen darum, die positiven Emotionen bewusst wahrzunehmen, weil wir halt eher auf das gucken, was negativ ist. So sind wir Menschen einfach angelegt. Und bei positiven Emotionen geht es einfach darum, bewusst positive Emotionen wahrzunehmen und vielleicht schon direkt in Richtung Führungskraft, direkt nach positiven Emotionen zu fragen. Also vielleicht ja mal eine Vorstandssitzung zu starten mit der Fragestellung, was hat dir eigentlich in deinem Engagement in den letzten 2 Wochen Freude bereitet? Oder an welcher Stelle kannst du sagen, dass du besonders inspiriert warst? Oder wo hattest du... wo warst du stolz? Was war so ein Moment des Stolzes vielleicht, als ihr als Team gewonnen habt? Oder also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, gerade im Verein und gerade im Sport, wo positive Emotionen bewusst erlebt werden können.
Gut, damit haben wir das P ja abgehandelt an der Stelle. Dann gehen wir mal rüber zum Engagement. Du hattest ja auch gerade schon angesprochen gehabt, das Flow-Modell. Das kam ja so ein Nebensatz mal raus, das besprechen wir jetzt hier nicht weiter. Aus meiner Sicht hat aber das Flow-Modell ja oder zumindest ein Flow-Zustand auch viel mit Engagement zu tun. Also wenn ich jetzt so dran denke, ich bin am produktivsten natürlich, wenn ich so im Flow-Zustand bin, also quasi einen ungestörten Zustand, wo ich mich voll fixieren und konzentrieren kann auf eine Arbeit. Und das hat ja auch viel mit meinem Engagement zu tun, weil wenn ich jetzt im Verein bin, das ist ja immer so, du wirst ja immer wieder unterbrochen so von Dingen. Da ruft mal einer an, da will einer das und das, was man sich eigentlich so vorgenommen hat, das schafft man gar nicht und das macht einen unzufrieden. Und wenn man in diesem Flow ist, dann ist es bei mir immer so, dann fühle ich mich auch zufrieden, wenn ich es am Ende des Tages geschafft habe, auch wenn ich vielleicht eine Stunde länger gebraucht habe, als ich ursprünglich wollte und es vielleicht doch später geworden ist. Und ich finde, dieses Flow-Thema und dieses Engagement hat zumindest aus meiner Perspektive schon was miteinander zu tun, aber vielleicht siehst du das ja anders und kannst mir nochmal sagen, was da noch sich vielleicht drunter dahinter steckt oder sich versteckt.
Ja, total. Das hat sehr viel miteinander zu tun, weil letztendlich, wenn man in so einem Flow-Zustand ist, ist das immer ein gutes Zeichen dafür, dass man gerade total in seinen Stärken unterwegs ist. Und zwar nicht nur in seinen Stärken, sondern dass halt letztendlich die Aufgabe, der ich gerade nachgehe, und dass die genau, also dass die so aufgebaut ist, die Aufgabe, dass ich das gerade so kann und gleichzeitig noch nicht überfordert bin. Ne? Also das und dann entsteht eben so ein Flow-Kanal und gerade auch wenn ich dann Einflüsse von außen eben abschirmen kann, dann komme ich eben entsprechend schnell in so einen Flow und klar, dann entsteht auch Engagement. Also von daher hat das sehr, sehr viel zusammen miteinander zu tun. Ja.
Das heißt also im Prinzip ist es eine Aufgabe, die mich herausfordert, der ich gewachsen bin, die mich so in diesen Zustand bringt, dass ich die Umwelt ausblende und gleichzeitig aber dementsprechend auch voll fokussiert drauf sein kann, das Problem zu lösen, eine Sache zu organisieren, je nachdem, was man so tut. Das habe ich so ein bisschen verstanden, nochmal so als vielleicht Zusammenfassung.
Ja, ich würde es noch einmal ergänzen. Also wenn sozusagen die Fähigkeiten mit den Anforderungen so zusammenpassen, dass ich sage, okay, es kommt keine Langeweile auf, aber bin auch nicht irgendwie überfordert oder so. Und dann bin ich genau in diesem Flow-Kanal unterwegs. Und eben, wenn ich die Einflüsse von außen soweit abgeschirmt habe. Ja.
Und schon haben wir das Flow-Modell dann doch nochmal näher betrachtet.
Ist übrigens von Mihaly Csikszentmihalyi, das Modell.
Ah, den Namen, den musstest du in der Klausur wahrscheinlich mal irgendwann ankreuzen oder schreiben oder so wahrscheinlich, oder? Ja. Und das ist ja, glaube ich, auch die gute Verbindung zu dem R in Perma. Also jetzt haben wir von E über das Flow-Modell sind wir eigentlich zu R gekommen, wo es ja um Relationships geht, also um Beziehungen. Du hast es gerade auch schon viel drüber gesprochen, dass wir mit dem Menschen agieren müssen. Natürlich haben wir gewisse Beziehungen zueinander, also auch im Verein natürlich, zwischen Mitglied, zwischen Abteilungsleitung oder auch zwischen Engagierten, egal ob jetzt eine Übungsleiter-Teilnehmer-Beziehung besteht oder auch eine andere Beziehung. Kannst du uns vielleicht einmal mitnehmen, was zu so einem R aus dem Perma-Modell dazugehört?
Ja, auf jeden Fall super gerne. Dazu gehört eine vertrauensvolle Beziehung, also dass man einfach weiß, man kann sich auf das, was mein Gegenüber sagt, verlassen. Man kann das, was mein Gegenüber sagt, das hält derjenige auch ein. Man ist offen im Umgang miteinander, beispielsweise, wenn Fehler im Verein passieren, dass man dann nicht lange Zeit irgendwie gesagt bekommt, hier, da ist aber ein Fehler passiert und dann immer wieder auf diesem Fehler drauf rumreitet, in Anführungsstrichen, sondern überlegt, okay, wie können wir beim nächsten Mal vielleicht andere Fehler machen, weil Fehler passieren ja einfach gerade auch an der Stelle, wo ganz viele Dinge getan werden und wie können wir eigentlich dann damit umgehen. Und das meint eigentlich so dieses Relationship, also dass man miteinander vertrauensvoll umgeht, Fehler machen kann und einfach so ein Miteinander in so einem Rahmen entsteht, in dem man wirken kann und man einfach weiß, okay, ich kann hier wirken und bin gleichzeitig auch sicher in dem, was ich hier tue. Also das halt irgendwie, ja, mir fehlt jetzt ein, wenn jetzt jemand vergessen hat, beispielsweise einzukaufen für eine Veranstaltung, ist mir jetzt irgendwie eingefallen, weil war so viel los, hat irgendwie was nicht geschafft, also hat irgendwie was nicht einkaufen können, dass halt derjenige dann nicht aufs Brot geschmiert bekommt, hier, du hast es aber vergessen und das immer wieder, sondern dass halt einfach überlegt wird, okay, wie kann man das denn, wie kann man das beim nächsten Mal verhindern vielleicht und wie kann ich das jetzt in dem Moment vielleicht auch noch wieder ausgleichen? Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Beispiel ist, aber das ist mir jetzt gerade irgendwie eingefallen. Also das, ja, genau. irgendwie in die Richtung. Ja.
Ja, wir können ja an den Beispielen gleich noch arbeiten, das kriegen wir schon noch hin.
Ja, das denke ich auch.
Aber was ich jetzt mal einwerfen wollte, also was ich jetzt mitgenommen habe, also ein Kern davon ist ja eigentlich, dass man am Ende quasi, du hast, glaube ich, gerade von Hau drauf gesprochen, so hast du es, glaube ich, formuliert. Mhm. Und das ist ja eigentlich eher so, dass man halt unterstützen soll. Also wenn man jetzt einen Fehler macht, ist es so, dass man halt nicht sagt, du bist schuld und so weiter. Das Wort, das, was man halt auch, sag ich mal, aus dem einen oder anderen Führungsstil auch so kennt, sondern dass man sagt, okay, A, wie kann ich dir helfen und B, wie können wir die Situation jetzt retten? Also das sind ja eigentlich die zwei Fragen. Also du hast jetzt gerade vom Einkaufen gesprochen. Im Zweifel wäre die Variante, ich rufe jemanden an, den ich kenne, der kauft jetzt noch ein, um das Ding zu retten. So, und nächsten Mal überlegt man dann im Nachgang, okay, wie kann man die Situation ja grundsätzlich besser machen. Das ist sicherlich ein großer Teil auch vom Positive Leadership am Ende, dass man halt so rangeht. Ich persönlich bin auch ein großer Fan, das so zu managen bei mir selber, weil ich halt immer wieder sage, du musst den Personen halt am nächsten Tag noch in die Augen schauen können. Ich stelle allerdings auch fest, weil wir sind natürlich jetzt hier sehr in unserer rosa-roten Brille unterwegs, weil wir sagen, das funktioniert jetzt auch. Und sicherlich ist das ein Ziel, aber es gibt halt auch Personen, die arbeiten einfach destruktiv. Also da kannst du so viel machen, wie du willst. Das sind persönliche Dinge dabei. Vielleicht mögen sie auch den Führungsstil nicht. Vielleicht ist es ihnen auch einfach egal. Jetzt sagen wir haben einen Verein, der besteht aus 90% Leuten, die du so mit positivem Engagement, positive Leadership führen kannst. Und da gibt es so 2-3 Ehrenamtler, die immer wieder so Keiler reinhauen. Man weiß nicht so genau warum, aber sie tun es. Das ist ja eine ganz typische Situation. Und weil wir jetzt hier versuchen, ja das praxisnah mal zu erläutern, kriegst du jetzt die unendlich schwere Aufgabe von mir gestellt, mal eine Idee zu liefern, wie man denn damit umgehen kann. Auch in den Szenarien quasi, sage ich mal, Best Case und vielleicht Worst Case in dem Szenario, damit wir einfach mal so die Bandbreite sind. Es ist auch hier für die schwierige Aufgabe, aber ich glaube, das hilft dem Verein sehr an der Stelle.
Ja. Worst Case ist ignorieren. Ist einfach gar nicht ansprechen, ignorieren und es einfach so lassen. Das würde ich sagen, ist der Worst Case. Ja, und in dem Fall wird gegebenenfalls das Verhalten kopiert und ja weitergetragen, sodass sich das Ganze negativ auf den Gesamtverein auswirkt. Best Case, würde ich sagen, ist klare Einzelgespräche führen. Und dann, je nachdem, wie die Gespräche verlaufen, ne, also herauszufinden, vielleicht steckt ja auch ein Bedürfnis dahinter. Vielleicht ist ein Bedürfnis der Engagierten, ich weiß jetzt nicht genau, was, ne, also was an der Stelle genau das destruktive Verhalten ist. Wichtig wäre an der Stelle zu verstehen, was ist vielleicht die Absicht dahinter, hinter diesem Verhalten? Also fühlt man sich vielleicht in dem Moment nicht genug gesehen, vielleicht nicht anerkannt, vielleicht aber auch irgendwie das Gefühl, nicht genügend Raum zum Gestalten zu haben. Also das sind ja alles Möglichkeiten, das herauszufinden und Gespräch zu suchen. Und ja, letztendlich, ich würde mal sagen, wenn halt das Verhalten sich gar nicht verändert und das wirklich destruktiv auf den gesamten Verein ist, irgendwann halt ein Gespräch zu führen, dass man sich dann an der Stelle nicht weiter engagieren kann. Ja, vielleicht aber so als letzten Punkt.
Genau, das ist so ein bisschen ja das Spannende, wie gehen wir mit solchen Menschen um? Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das finde ich zumindest in diesen letzten beiden Buchstaben auch wieder, also M und A, also Meaning und Accomplishment, also ne, der Sinn, also das hast du gerade gesagt, von wegen, ist das für die Person eine sinnvolle Aufgabe oder hat sie das Gefühl, genug Verantwortung auch zu bekommen oder genug Gestaltungsspielraum zu bekommen? Und Accomplishment ist ja das Thema Wertschätzung, also wird jemand nicht gesehen oder kommt jemand vielleicht nicht dazu oder fühlt sich nicht genug abgeholt, wertgeschätzt, aufs Podium gehoben für das, was getan wird. Also aus dieser persönlichen Brille kann man das schon mit diesen beiden Buchstaben auch möglicherweise noch erklären, die ja jetzt kommen. Ist es denn so einfach oder vergesse ich da irgendwas?
Ja, man kann es vielleicht ein Stück weit damit erklären. Gleichzeitig war das aber eher gerade eine Erklärung mit den Grundbedürfnissen von Menschen. Dass es halt eben einfach ja mehrere Grundbedürfnisse gibt. Dazu gehört halt Sicherheit, Autonomie und Kompetenz, dass man halt einfach in diesen Feldern unterwegs ist. Und dass man, je nachdem, welches Bedürfnis halt das größte ist von einem selbst, dass man halt auch natürlich in seinem Engagement in den Bedürfnissen mitgesehen wird. Bei Meaning geht es halt letztendlich genau das, was du gesagt hast, um das Thema Sinn. Also inwiefern ist es eigentlich sinnstiftend, was ich tue? Und inwiefern ist eigentlich das, was ich in meinem Engagement tue, inwiefern trägt das auch so zum großen Ganzen bei? Ne? Also inwiefern sehe ich eigentlich selbst als derjenige, der beispielsweise jedes Mal nach einer Feier alles wegräumt, wie wichtig eigentlich meine Funktion ist, damit halt am nächsten Tag wieder das Vereinsheim genutzt werden kann? Und wie bekomme ich das zum Beispiel auch zurückgemeldet? Also wie, ne, dass ich halt letztendlich dazu beitrage, dass dass bei mir im Verein die unterschiedlichen Räumlichkeiten einfach gut genutzt werden können. Und wenn ich das zurückgemeldet bekomme, auch noch zusätzlich vom Vereinsvorstand, dann fühle ich mich eben als Teil des großen Ganzen. Und dann erlebe ich mich selbst als sinnvoll oder als bedeutsam sogar, was halt mittlerweile auch so ein bisschen noch ergänzt wird an dem Punkt Meaning in Perma.
Ich würde vielleicht ein Beispiel noch kurz einhaken wollen, wo auch immer wieder das Thema Sinnhaftigkeit natürlich eine Rolle spielt. Und zwar, wenn man so Aussagen im Verein hört, dann macht es doch selbst. Oder so dieses, das diskutieren wir jetzt zum fünften Mal. Das sind so Sachen, wo sich quasi Leute schon mal damit beschäftigt haben, wo sie also den Sinn gesehen haben. Und es geht entweder nicht voran oder immer wieder wird das in Frage gestellt. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn sich Personen diese Frage stellen, warum machen sie das hier eigentlich noch? Weil man einfach nicht vorankommt, dann ist genau dieses Bedürfnis, ich nenne es jetzt mal Bedürfnis, auch wenn es nicht ganz korrekt ist von der Aussage her, ist dann gestört. Und damit ist quasi das Meaning nicht erfüllt. Deswegen muss man da auch aufpassen, was man Leuten auch zumutet, gerade in Gremienarbeit. Weil das kann nämlich auch mal zum Bumerang werden. Das wollte ich nur kurz einhaken, weil mir das nämlich erst vor einer Woche selber so gegangen ist mit jemandem.
Ja, ja, genau so.
Dann kommen wir doch zum A, Accomplishment.
Kommen wir
letzter
zum A.
Baustein, letzter Buchstein.
Letzter Buchstabe. Ja, genau, beim Accomplishment gibt es viel darum, das zu feiern, was man erreicht hat. Also ganz oft, also im Alltag erlebt man ja, man fiebert zum Beispiel ganz lange auf den einen Wettkampf hin, den man ausrichtet und gestaltet, überlegt, organisiert, leitet an und so weiter und so fort. Und dann ist dieser Tag gekommen und dann wird da ein Wettkampf veranstaltet, alle gehen zufrieden nach Hause und hinterher wird dann aber abgebaut und dann ist gut. Und dann geht man in die nächste Vorstandssitzung und ja, dann wird halt wieder über das nächste Projekt gesprochen. Und bei Accomplishment geht es einfach darum, zu gucken, inwiefern haben wir unsere Ziele erreicht und diese auch zu feiern. Also ne, jetzt habe ich jetzt beispielsweise einen großen Wettkampf genannt, aber es können halt auch einfach kleine Dinge sein. Zum Beispiel zu feiern, dass alle Übungsstunden in der Woche stattgefunden haben. Oder zu feiern, dass immer am Rosenmontag Karneval in der Turnhalle stattfindet. Und das wirklich sich bewusst zu machen, dass man die kleinen Ziele, die kleinen Meilensteine, die man erreichen möchte als Verein auch erreicht und sich dafür halt einfach auch ja, zu feiern.
Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Baustein, der oft übersehen wird. Also gerade dieses, du hast gesagt, nach dem Abbauen kommt dann bei der nächsten Sitzung so, ja, war eine gute Veranstaltung, was können wir nächstes Jahr besser machen?
Mhm.
Also man guckt quasi, wie kommt man von 92% auf 93%? Und wenn man dann 5 Punkte findet, die man hätte noch besser machen können, also keine Ahnung, die Beschilderung da war nicht gut und da müssen wir beim nächsten Mal mehr Flatterband hinhängen oder so, dann brennt sich das eher ein und man denkt am Ende, ja, das war ja, also war nicht gut, können wir besser machen. Aber eigentlich sind wir schon in diesem, wenn man so von 80-20 spricht, in diesem Micromanagement und wir sind schon eigentlich richtig gut. Kein Teilnehmer hat gemerkt, dass er das Flatterband nicht richtig war, nur wir sehen das mit unserem geschulten Auge. Aber das sind genau die Dinge, da fange ich mich auch jedes Mal selber mit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da eben die Wertschätzung macht, im Sinne von, ne, du hast Erfolge feiern gesagt, kleine Helferparty, sich selber nochmal so ein bisschen auf die Schulter klopfen, total wichtig, ja.
Und das Schöne ist, man kann an der Stelle ja auch so das Thema Meaning und Bedeutsamkeit einfach auch besonders herausstellen, weil man kann dann ja auch überlegen, gerade als Führungskraft, wer hat denn alles dazu beigetragen, dass an welcher Stelle, wie denn eben entsprechend die Veranstaltung funktioniert hat. Also wer war Kampfrichter? Was haben die Kampfrichter eigentlich Besonderes gemacht, damit die Veranstaltung gut gelaufen ist? Wer hat für den Rahmen gesorgt, wer hat die Getränke besorgt, wer hat dafür gesorgt, dass irgendwie in den Umkleidekabinen nichts liegen geblieben ist und diese kleinen Dinge halt wirklich dann auch zu sehen und zurückzumelden.
Jetzt haben wir ja die 5 Buchstaben einmal besprochen, auch ausführlich, aber jetzt stellt sich natürlich der Zuhörer noch die Frage, warum besprechen wir die eigentlich? Also das ist jetzt schön, jetzt haben wir einen Führungsstil besprochen, den wir empfehlen, aber es muss ja auch noch Gründe geben, warum wir diesen empfehlen. Und vielleicht kannst du dazu mal was sagen, was da so die Studienwelt sagt.
Also das Permalit-Modell ist in Unternehmen sehr gut erforscht. Und ich sage jetzt nur ein Beispiel. In Märkten beispielsweise, in denen mit Permalit geführt wird, wird mehr eingekauft, als in denen nicht mit Permalit geführt wird. So ein Beispiel. Gibt noch viele andere Beispiele und genau das hat mich zu dem Punkt gebracht, dass es halt in Unternehmen gut erforscht ist. Wie ist es eigentlich in Sportvereinen? Und das habe ich halt in meiner Masterarbeit untersucht. Mehr Forschung gibt es dazu noch nicht. Eine wird gerade noch in, ich meine, bei Betriebsräten gemacht, ein Forschungsprojekt an der Stelle. Und ich habe halt herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass wenn Führungskräfte in Sportvereinen mit Permalit führen, dass dann die Engagierten lieber oder gerne in diesem Verein bleiben und sich auch bedeutsam fühlen in dieser Organisation.
Und ich glaube, das ist wieder ein guter Überleitungsschnittstellenpunkt. Wir haben das Permalit-Modell jetzt einmal von vorne bis hinten gehört. Ich versuche es mal, was ich verstanden habe, zusammenzufassen. Also als Führungskraft im Verein sollte ich helfen, positive Emotionen nach vorne zu holen. Das hast du mal ganz beschrieben mit jemandem irgendwie den Stolz, den er gefühlt hat, irgendwie ergreifbar zu machen. Ich sollte verlässlich sein, also das Wort, was ich gebe und wie ich als Charakter mich gebe, das sollte passen. Ich sollte gute Beziehungen zu meinen Engagierten aufbauen, nach Stärken fragen bzw. suchen und die Leute auch nach ihren Stärken dann einsetzen. Und das Thema Erfolge feiern und Wertschätzung hast du als letztes mitgebracht. Habe ich das so einigermaßen, jetzt ganz verkürzt natürlich, richtig getroffen?
Ja, auf jeden Fall. Und eine Ergänzung noch, wirklich die Bedeutsamkeit jedes Einzelnen herausstellen, wie wichtig jeder Einzelne dazu beiträgt, dass das große Ganze gelingt.
Okay, und dann hast du gerade gesagt, Menschen, die nach Permalit entweder bewusst oder unterbewusst schon führen, auch im Verein, das führt dazu, dass die Engagierten eine stärkere Bindung haben und weniger Fluktuationen wie dabei ist. Was verändert sich aus deiner Sicht noch im Verein, wenn Menschen anfangen, nicht nur Aufgaben zu verteilen und zu machen, sondern sich vielleicht auch bewusst mit dem Thema Führung auch von Engagierten mal auseinanderzusetzen? Weil wir haben ja diese kleine Besonderheit, dass wir nicht in so einem Arbeitgeber-Angestellten-Verhältnis sind, sondern ich meine Freizeit einbringe und die Person, die ich führen soll, in Anführungszeichen, also wir hängen den Begriff Führung vielleicht auch ein bisschen höher, gerade als er im Verein tatsächlich oft ist, das ist ja auch jemand, der die Freizeit einbringt. Was passiert denn noch im Verein? Gibt es da irgendwas zu, was du beitragen kannst oder was du weißt?
Dazu fällt mir auf jeden Fall ein, dass jemand, der nach Permalit führt, da gibt es eine Studie zu, der geht es auch selber besser und letztendlich, also einem selber geht es halt besser letztendlich, wenn man so führt. Und gleichzeitig gibt es auch noch eine andere Studie, und zwar, dass man ja einfach auch Menschen beeinflusst und diese Menschen ja wiederum andere Menschen beeinflussen. Von daher wirkt es meines Erachtens nicht nur im Verein, sondern halt auch im gesamten Umfeld des Vereins, wenn nach Permalit entsprechend geführt wird. Das könnte ich mir so vorstellen, wäre vielleicht nochmal eine spannende Studie, wo man nochmal ganz genau herausfinden könnte, ob das tatsächlich auch so ist.
Wir merken also, es ist noch ein relativ junges Forschungsfeld, da gibt es noch einiges zu erkunden.
Auf jeden Fall.
Dann gehen wir doch mal ein bisschen auf die Praxisschiene. Wir haben gesagt, wir müssen oder wir wollen Stärken von Engagierten finden und sie so einsetzen. Wie funktioniert denn stärkenorientierte Führung im Verein ganz praktisch?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, an welcher Stelle man halt ansetzt. Das ist so die Fragestellung. Also, weil im Verein ist so die Frage, an welcher Stelle ganz genau. Ich fange jetzt vielleicht einfach mal irgendwie in Richtung Übungsleitenden an und in Richtung Gewinnung von Nachwuchs im Bereich übungsleitenden Tätigkeiten. Ich würde sagen, da fängt es an, dass beispielsweise Übungsleitenden mit an die Hand gegeben wird in Gruppen, die jetzt gerade vielleicht so, weiß nicht, 11, 12, 13 sind, sage ich jetzt mal so, einfach gezielt danach zu gucken, wo sind eigentlich diejenigen, die sich öfter mal vor die Gruppe stellen, die auch helfen, die vielleicht andere unterstützen, stärken und da einfach genau zu gucken, okay, wo könnten vielleicht Stärken der einzelnen Menschen sein und da eben schon die nächsten Übungsleitenden zu finden. Und da könnte man, also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit für stärkenorientierte Arbeit im Sportverein, also die Übungsleitenden mitzubefähigen, in ihren Übungsstunden nach Menschen zu gucken, die vielleicht auch Interesse haben, Übungsleitender oder Übungsleitende zu werden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder aber an der Stelle, wenn ich immer wieder Feste veranstalte und einfach mitbekomme, da ist jemand, der super gerne darauf achtet, dass Menschen gesehen werden und einfach auch so einen Blick dafür hat, ne, wer hat eigentlich wo was eingebracht, zu überlegen, okay, das könnte vielleicht eine Person sein, die sich so um ehrenamtliche und frei um das Thema Freiwilligenmanagement kümmert. Ja, also einfach die Menschen sieht, die weiß, okay, wer könnte eigentlich an welcher Stelle was machen, dass die Person dann halt bewusst dafür eingesetzt wird, dass sie das Thema Freiwilligenmanagement übernimmt, beispielsweise. Ja, das fällt mir so spontan ein.
Also im Fußball würde man sagen, du bist quasi ein Scout im Verein oder mehrere kleine Scouts im Verein selber, die dann nach Stärken von Personen suchen, um sie effizient an neuen Stellen im Verein einzusetzen. So kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen, oder?
Ja, das wäre auf jeden Fall richtig, das wäre eine richtig gute Idee. Also wenn man so einen jemanden hätte, der so nach Stärken sucht, genau. Und letztendlich könnte man ja auch allen die Stärkenbrille aufsetzen.
Und da sind wir wieder beim Thema Führung dann.
Dass nicht nur eine Person irgendwie diese Stärkenbrille aufsetzt, sondern eben, dass alle Personen diese Stärkenbrillen aufsetzen und dadurch halt ein Gespräch darüber entsteht, Mensch, was meint ihr denn, was die Person besonders gut kann?
Das klingt so ein bisschen wie ein Stärkenmeeting, was sich daraus entwickeln kann. Aber was man halt schon sagen muss, was eigentlich sehr schön ist an dieser Idee oder auch wenn ihr euch das mal selber so im Kopf jetzt Revue passieren lasst, was das eigentlich bedeutet. Also wir reden ja immer von großen prozessualen Veränderungen, der Verein muss sich ändern. Und das ist eigentlich mal was du eigentlich relativ gut auch an einzelnen Personen festmachen kannst. Also nicht der ganze Verein muss ja so denken in dem Moment, sondern es muss ja nur einen ausgewählten Kreis an Personen denken, die dafür ein Auge haben, wissen, wo sie sich hinwenden müssen. Und wo man dann sagen kann, hey, die Person könnte das und das ganz gut machen. Und das ist wirklich charmant an diesem Modell. Deswegen gefällt mir das mit dem Scout ganz gut, weil am Ende kann jeder nochmal entscheiden, okay, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn, aber man hat ihn zumindest schon mal auf dem Zettel. Und das ist ja häufig das, woran es im Verein am Ende scheitert. Stichwort Talentkarte.
Zum Beispiel. Und gleichzeitig ist es auch nochmal so ein Punkt, wo ich mir denke, wenn ich es schaffe, so eine Kultur, von der du gerade gesprochen hast, zu entwickeln, also dass nicht nur ich Stärken finde und diese Stärkenbrille aufhabe, sondern dass wir es alle schaffen und dann ich eben angesprochen werde von wegen, hey, die Jenny kann doch voll gut Folgendes, es ist mir aufgefallen an der und der Stelle, dann schaffe ich es auch wieder, die Ansprache von Engagierten oder von potenziell Engagierten deutlich besser zu organisieren. Also das hilft mir auf mehreren Fronten. Auch gerade, weil ich ja nicht überall sein kann im Verein. Also wenn ich jetzt an so einen typischen 300-400-Mitglieder-Verein denke, dann erreiche ich natürlich, abgesehen jetzt von den Kindern, auch nicht jeden Erwachsenen mehr. Oder auch die Kinder haben Eltern. Also ich brauche da quasi jemanden, damit nicht dieser U-Boot-Modus kommt und die alle verschwinden, wenn irgendwie eine Tätigkeit ist. Sondern ich natürlich dann gucken kann, was passt denn zu der Person? Weil, ne, wenn ich zwei linke Hände habe, dann braucht mich auch keiner fragen, ob ich gerne Aufbauhelfer sein möchte oder irgendwie Handwerkern oder sowas, ja. Wenn ich aber leidenschaftlich gerne backe, das ist wieder so ein Lieblingsbeispiel, dann, und das meine Stärke ist und ich das gerne mache, dann backe ich auch gerne zwei Kuchen für die Handballabteilung, obwohl ich gar keine Verbindung vielleicht zur Handballabteilung habe. Ja, also auch das ist so eine Kultur, die sich dann durch dieses Permalied vielleicht verstärken kann, weil eben so eine positive Grundhaltung und auch dieses, ne, was kannst du besonders gut, was macht dich stolz, wenn wir das im Verein etabliert bekommen, dann hilft das eben auch dabei, die Menschen nach ihren Stärken zu filtern, sie zu finden und eben auch einzusetzen. Und das ist eben, glaube ich, auch so ein bisschen die Power noch, weswegen wir das hier auch gerne im Podcast nochmal besprechen, weil wir ja nicht irgendwelche random Sachen hier spawnen wollen, sondern weil wir immer wieder gucken, welche Relevanz hat das auch für dich als Zuhörende da draußen und was könnte dann als Folge daraus kommen. Das ist ja so ein bisschen auch dann gleichzeitig eine Anleitung dazu, was man alles falsch machen kann. Also das wäre ja die Frage, wenn ich jetzt mich dann nach Perma orientieren möchte, also wenn ich irgendwie versuche, positiv die Emotionen zu bringen, verlässlich bin, gute Beziehungen aufbaue und Erfolge feiere, was kann ich denn da falsch machen? Also wie kann ich dieses zarte Pflänzchen, was ich jetzt langsam aufbaue, sofort wieder zerstören? Einfach, damit ich darauf achten kann, das nicht zu tun.
Ja, indem du das Gegenteil machst von dem. Und ich denke, auch wenn es nicht aufrichtig und authentisch ist, also indem ich das halt sozusagen, also das ist so ein bisschen auch eine frühe Kritik an der positiven Psychologie, so dieses Überstülpen von, das ist es einfach genau nicht, weil es ist klar, dass es immer so ein sowohl als auch gibt. Und vielleicht so ein bisschen in dem einen Beispiel, was ich diese Frage, die Martin vorhin gestellt hatte, also was mache ich dann eigentlich in einem Verein, wenn da Menschen sind, die irgendwie ja immer querschießen, wenn ich das an der Stelle eben entsprechend nicht einsetze und gleichzeitig versuche, da so einen Harmoniedeckel, sage ich jetzt mal, drüber zu stülpen. Zu sagen, nee, ist doch alles gut, wir mögen uns doch hier alle. Sondern da ist es halt einfach ganz wichtig, das ganz klar anzusprechen und da auch mit einer Klarheit ranzugehen. Und eben nicht jedes Mal das Thema beispielsweise positive Emotionen nach vorne zu schieben, wenn aber gerade einfach auch ganz viel Wut und Ärger da in dem Verein ist. Also das ist einfach wichtig, alle Emotionen auch zu besprechen. Genau.
Und positive Psychologie ist nicht alles schön zu reden, habe ich da auch rausgehört.
Genau, also
es ist nicht einfach zu sagen, jetzt ist alles gut und wir sind ja alle Freunde, sondern genau, alles zuzulassen.
Genau.
Also ich glaube, das Wort des Podcasts, was hier nochmal ganz deutlich unterstrichen werden muss, ist das, was du gerade eben gesagt hast, authentisch. Also ich glaube, keine Person sollte sowas spielen. Also man kann das natürlich versuchen, irgendwann bricht es dann aber durch, weil das hält kein Mensch aufrecht, so eine Fassade. Und zum Zweiten muss man natürlich ganz klar darauf achten, also wir haben jetzt über die schon erforschten Dinge gesprochen, die quasi vorhanden sind, die im Unternehmen, wo wir ein bisschen mehr wissen als im Verein. Das Modell verleitet natürlich auch, wenn man jetzt mal ganz böse denkt, das ist ein bisschen zu missbrauchen. Also wenn ich weiß, die Resilienz ist höher und ich kann die Leute mit mehr Aufgaben überstülpen, könnten böse Geister auch auf die Idee kommen, genau das zu missbrauchen. Und das soll es halt genau nicht sein. Deswegen ist es wichtig, wie gesagt, wir sind kein Unternehmen, wir sind hier nicht gewinnorientiert. Es geht darum, dass die Leute Spaß haben, deswegen muss es authentisch sein. Und wenn das halt durchbricht bei euch oder ihr Leute habt, die das halt nicht können, dann ist das halt so. Aber ihr könnt ja im Grundsatz, nur weil andere Leute euch immer vorgelebt haben, du musst hier die Leute attackieren, jeden Fehler unterjubeln und so weiter und so fort. Oder nicht unterjubeln, aber quasi sagen, ja, du hast einen Fehler gemacht und das passt nicht, das passt. Ich sage das immer so liebevoll, das ist so diese Deutschlandhaltung, also dieses Deutschsein, dass wir sehr fehlerorientiert arbeiten und das dann aber auch direkt kommunizieren. Und wenn wir da ein Stückchen wegkommen und das ein bisschen anders gestalten, glaube ich, sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Das heißt, wenn wir das heute hören, es soll jetzt keiner sagen, oh, wir müssen morgen jetzt den ganzen Verein wieder auf 180 Grad wenden und jetzt sind wir ja noch alle lieb und nett zueinander, sondern versucht einfach daran zu denken, wenn es Momente gibt, wo ihr denkt, es hilft euch. Und da seid ihr schon mal einen ganzen Schritt weiter. So, jetzt habe ich wieder genug geredet. Jenny, du bist ja die Expertin.
Nee, richtig schön. Also ich, es geht halt einfach vielleicht ein Stück weit darum, die eigene Haltung zu überdenken.
Und das bringt uns so ein bisschen auch zum Thema Wertschätzung. Na, dann ist es die Wertschätzung sich selber gegenüber auch, also dieses Thema auch selber Erfolge feiern, sich selber auch dann gut fühlen mit dem, was man erreicht hat und gleichzeitig als Abteilungsleitung, als Vereinsvorstand auch nochmal du hast gesagt vorhin, die Leute sollen gesehen werden in dem, was sie tun. Ja, auch nochmal da jemanden finden, möglicherweise, wenn man das selber nicht so gut kann, sich nur auf natürliche Art und Weise irgendwie sich so bewegt und so das nach außen kommunizieren kann, aber auch da Kommunikation, ganz wichtiges Thema. Dass wir eben nicht so ganz platt von wegen, ja, ihr habt alles super gemacht und so, nächste Woche geht's weiter, sondern dass es halt wieder Wertschätzung funktioniert, wenn es individuell ist, wenn es auch auf Stärken eingeht, wenn es herausstellt, ne Mensch, Martin, du hast da doch so das wunderbar gemacht, das hätte sonst niemand geschafft oder nur dank dir sind wir da hingekommen. Das sind so Dinge, da können wir eben auch über diese positive Kommunikation, über die Verknüpfung mit diesem Gesehenwerden wieder vieles richtig machen. Aber leider auch vieles falsch machen. Hast du vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen da draußen, wie man Wertschätzung gut kommunizieren kann oder wie man dieses Erfolge feiern gut machen kann, damit es nicht zu so kalenderspruchmäßig oder auch zu authentisch, haben wir gerade gesagt, also nicht zu aufgesetzt wirkt, weil ich kann ja nicht jeden Freitag irgendwie ein kleines Vereinsfest machen mit dem, worauf sind wir diese Woche stolz. So, das kann ich im Unternehmen vielleicht machen, wenn ich dann so eine Routine habe, aber im Verein haben wir selten die Zeit dafür. Wir müssen uns die nehmen, aber wir müssen es irgendwie auch authentisch machen. Vielleicht hast du noch einen Tipp für uns.
Ich finde, zu gucken, an welcher Stelle kommen wir zusammen, also jetzt zum Beispiel Accomplishment, an welcher Stelle kommen wir zusammen? Es sind beispielsweise Vorstandssitzungen, abteilungsleitenden Runden oder Mitgliederversammlungen und da vielleicht einfach einen Tagesordnungspunkt dazu nehmen und sagen, hier an der Stelle wollen wir einmal unsere Erfolge feiern, beispielsweise. Wenn das zu dem Verein passt und zu den Menschen, ne, wenn die sagen so, okay, das wäre eine Möglichkeit, das können wir uns gut vorstellen, weil das ist etwas, wo man sowieso zusammenkommt Und warum nicht eine Mitgliederversammlung starten mit, Mensch, was hat euch denn eigentlich im letzten Jahr Freude bereitet hier bei uns im Verein? Und einfach eine Sammlung an freudigen Ereignissen innerhalb des Vereins zu haben. Das könnte man sogar auf einer Stellwand einmal zu Beginn der Mitgliederversammlung mit hinstellen, einfach die Frage zu stellen und dann Karten auszugeben und dann kann jeder Karten aufschreiben beispielsweise. Oder aber auch persönliches Danke. Ich finde, an der Stelle wirklich klar zu sagen, wofür bedanke ich mich. Also nicht nur zu sagen Danke, sondern Danke dafür, dass du im letzten Jahr die Kasse so geführt hast, dass wir hier heute eine schwarze Null stehen haben, beispielsweise. Oder und dann sogar noch zurückzumelden, so mit deiner Genauigkeit haben wir das geschafft, so mit deiner Stärke an der Stelle, beispielsweise. Und da wirklich eine ganz konkrete Rückmeldung zu geben und zu sagen, mit dem, was du gemacht hast, hast du dazu beigetragen, dass wir heute zum Beispiel gemeinsam hier bei der Mitgliederversammlung sitzen können, weil du hast die Stühle im Vorfeld zurechtgerückt. Und ich finde, das ist halt nicht aufgesetzt oder kalenderspruchmäßig, sondern an der Stelle wirklich zu sehen, was jeder Einzelne beigetragen hat. Weil so entsteht dann halt letztendlich auch wieder nicht nur Wertschätzung, sondern auch Wertgebung. Das ist dann nämlich Bedeutsamkeit, weil man sieht dann, okay, ich werde gewertschätzt von außen und gleichzeitig sehe ich aber, welchen Teil ich dazu beitrage. Und dann fühle ich mich innerhalb des Vereins bedeutsam. Und das ist halt einfach ganz wichtig, damit Menschen einfach Interesse haben, auch nach wie vor den Verein zu gestalten.
Und wie macht man das, wenn man selber die Führungskraft ist? Wer gibt einem die Wertschätzung dann? Oder wie macht man das dann, sich da selber quasi im Modell glücklich zu fühlen?
Ja, das ist auch nochmal richtig gut die Frage. Im besten Fall kommt es dann zurück von den Mitarbeitenden, sage ich jetzt mal an der Stelle, Mitarbeitenden in Anführungsstrichen, die halt eben letztendlich das selbst erleben und selbst merken, was es halt bei ihnen selbst bewirkt. Und bekommen dann eben entsprechend ein Feedback auch zurück.
Das ist der Optimalfall.
Das ist auf jeden Fall der Optimalfall.
Nicht immer so, wie es funktioniert, glaube ich. Da braucht man manchmal auch ein dickes Fell. Da darf man dann nicht zu picky sein nach dem Motto von wegen, ah ja, jetzt muss ich ja wieder allen Leuten sagen, wie toll sie doch gearbeitet haben, aber ich werde selber vergessen. Das ist leider so ein bisschen die Realität. Aber auch da bin ich wieder bei, wenn wir eine Kultur schaffen, in der Wertschätzung normal ist, dann kommt hoffentlich auch dieses tägliche Danke oder auch dieses, vielleicht nicht das Überschwängliche, aber das, ne, schön, dass du das machst und so weiter, auch wieder zurück, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, und wenn wir es schaffen, vielleicht die Verbände an der Stelle so ein Stück weit mit auf den Weg zu nehmen, dass die Verbände dann halt auch die Vorsitzenden und die jeweiligen Vorsitzenden sehen und eben auch aufzeigen, wie sie zum großen Ganzen beitragen. Das ist halt etwas, was mir gerade noch so auffällt. Vielleicht im Außen dann.
Ja, gut, da gibt es ja noch ganz viele Player, ne? Also die Lokalpolitik zum Beispiel. Ist auch sowas, der oder lokal, kommunal, je nachdem, sowas wie ein Landessportbund, wie ein Fachverband, ne, auch der Kreissportbund, je nachdem, was ihr so habt. Klar, wird es immer wieder geben, dass da auch Dinge dann sichtbar gemacht werden können. Das ist dann wieder die nächsthöhere Stufe quasi oder das aber auch ein spannender Ansatz eigentlich, nochmal dann versuchen, die mit einzubeziehen in das System. Meistens ist mein Eindruck, muss man denen auch erstmal einen Hinweis geben, dass da irgendwo gute Arbeit passiert, weil ansonsten sind die halt auch sehr weit weg von der guten Arbeit leider. Ja. Wir gehen nochmal auf deine Masterarbeit zurück. Mich würde nochmal interessieren, so als Mini-Fazit, Zusammenfassung, du hast dich ja auseinandergesetzt mit dem Thema Permalit und was das auf die Bindung von Engagierten aus hat. Was sind so die Key Findings? Was ist so das, was du so kurz zusammengedampft, was man da lesen kann, was du herausgefunden hast?
Also das Key Finding ist, dass wirklich Positive Leadership auf Bedeutsamkeit wirkt. Also dass diejenigen, die in Vereinen unterwegs sind, sich bedeutsamer fühlen innerhalb des Vereins und deshalb gerne im Verein bleiben. Ich bring auch gerne ein Beispiel. Das eine ist das Thema, ich fühle mich zugehörig zum Verein. Also ne, Engagierte, die mit Permalit-Führungskräften unterwegs sind, fühlen sich zugehöriger. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass diejenigen, die von Permalit-Führungskräften geführt werden, gleichzeitig auch mehr Lob von anderen bekommen. Also das war so ein bisschen so dieses, ne, welche Auswirkung hat die Führungskraft noch? Diejenigen, die in dem Verein sind, fühlen sich auch von anderen mehr gelobt. Nicht nur von der Führungskraft, sondern auch vom anderen innerhalb des Vereins. Ja, also das heißt, die Führungskraft hat letztendlich ja auch Auswirkungen auf die gesamte Kultur innerhalb des Vereins. Genau. Und was ich auch gesehen habe, ist tatsächlich, dass diejenigen, die keine die eine Führungskraft haben mit ein bisschen geringerem Permalit-Verhalten, dass da die Werte von Zugehörigkeit auch eben entsprechend ein wenig tiefer sind. So, ja, genau.
Hast du denn, das würde mich nochmal interessieren, hast du denn den Leuten vorher gesagt, wie führst du? Also kennst du diesen Stil und so weiter? Oder hast du analysiert, wo läuft Führung gut, um es dann rückschlüssig auf das Modell zu legen möglicherweise?
Genau, das war eine quantitative Studie und ich habe den Führungskräften, beziehungsweise den Engagierten so, die Führungskräfte habe ich ja gar nicht untersucht, sondern ich habe den Engagierten einfach den kompletten Fragebogen gegeben. Die haben entsprechend ausgefüllt und das war halt hinterher das Ergebnis. Also ich habe vorher nicht gesagt, dass die einzige Frage, die ich gestellt habe, ist, hast du eine Führungskraft oder hast du keine Führungskraft? Erstaunlich viele haben tatsächlich gesagt, sie haben keine Führungskraft innerhalb des Vereins. Sogar mehr als die Hälfte. Ich hatte eine Stichprobe von 250 Engagierten. Und die Hälfte hat gesagt, sie hat keine, also mehr als die Hälfte hat gesagt, sie hat keine Führungskraft. Und diejenigen, die gesagt haben, sie haben eine Führungskraft, da waren die Ergebnisse halt eben dementsprechend.
Das führt uns wieder so ein bisschen zur Ausgangssituation. Menschen in Führungspositionen in Vereinen sind Führungskräfte. Sie werden manchmal aber nicht so wahrgenommen. Also auch da vielleicht nochmal für dich so ein kleines Learning. Auch wenn du dich selber nicht als Führungskraft siehst, kommunizier das trotzdem und bring ihm die Haltung mit. So, das ist, glaube ich, auch nochmal was Jenny auch noch meinte mit diesem, du musst jetzt nicht nach Perma und den einzelnen Schritten arbeiten, aber es geht um eine Grundhaltung. Und wenn du da eben dich mehrheitlich, sag ich mal, an diesem auch unwissentlich vielleicht an diesem Modell orientierst, dann wirst du positive Effekte davon spüren.
Ja.
Dann können wir uns ja eigentlich unsere typische Abschlussfrage fast schenken. Da fragen wir ja meistens, was sind jetzt so die ersten Schritte oder die nächsten Schritte, die man unternehmen sollte? Ich glaube, wir haben jetzt heute gelernt, dass es halt in Vereinen manchmal auch schon intrinsisch drin ist, dass es auch an einem selber natürlich hängt, auch nicht der ganze Verein muss so funktionieren, aber wenn man erstmal persönlich in dem Bereich so arbeitet, dann ändert man ja schon was und auch andere Menschen kopieren ja ganz gerne mal Dinge von anderen Menschen, wenn sie sehen, dass sie funktionieren. Also es könnte so ein bisschen wie so ein schleichendes Virus im positiven Sinne dann so um den Verein gehen. Ich glaube, Krampf ist ein schlechtes Thema, Aufgesetztheit ist ein schlechtes Thema, haben wir gelernt. Vielleicht aber eine Frage an der Stelle doch noch, weil mir interessiert mich jetzt schon ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sehr. Du hast ja gesagt, das ist ein sehr junges Forschungsfeld am Ende des Tages. Jetzt sitzt du hier als unsere Expertin. Wie viele denn von dir gibt es denn? Also jetzt im Sportbereich, wo du sagen würdest, die kennt sich jetzt mit Positive Leadership aus. Und wie jung ist die Disziplin? Und was ist das überhaupt im Verein, wenn wir kaum Studien haben? Also reden wir hier ganz vom Anfang. Reden wir davon, dass das quasi komplettes Neuland ist, was wir hier gerade betreten für im Vereinsumfeld? Also wie muss man das einschätzen? Weil ich glaube, viele, die Folge hören, haben das Wort vielleicht aus dem Unternehmenskontext gehört, aber ich behaupte, 95% können damit wahrscheinlich gar nichts anfangen.
Ja, also um auf die Frage zu antworten, es gibt auf jeden Fall Permalit-Beraterinnen und Berater, die auch schon im Vereinskontext unterwegs sind. Also zum Beispiel eine Kollegin, die auch im Vereinskontext unterwegs ist. Von daher bin ich nicht die Einzige, aber Forschung gibt es tatsächlich zum Thema Permalit. In Vereinen gibt es tatsächlich aktuell nur diese eine Studie. Da gibt es halt bisher keine weiteren Studien zu.
Was sich bestimmt aber ändern wird.
Ja, ich hoffe es. Also ich möchte einfach super gerne, dass weiter an dem Thema geforscht wird, weil ich glaube, es kann wirklich einen großen Unterschied machen. Und ich denke, Indem wir es beforschen, wird es halt auch nach und nach und Schritt für Schritt in die Vereinswelt kommen. Und das wäre ein Traum. Oh.
Das wäre ein Traum, sehr schön. Und wenn wir jetzt einen Vereinsstrategen, eine Vereinsstrategin da draußen haben, die aus dieser Episode eine Sache mitnehmen soll, was wäre das aus deiner Sicht?
Die eine Sache mit, schaut auf das, was gut läuft, macht mehr davon und schaut mit einem positiven Blick einfach auf Menschen.
Und das ist auch ein schönes Schlusswort eigentlich, finde ich. Jenny, hast du noch was, was du unbedingt sagen möchtest?
Ja, und zwar, wer sich mehr mit seinen Stärken auseinandersetzen möchte, kann gerne den Glücksforscher machen. Und zwar ist das unter www.glücksforscher.de. Ist das eine Möglichkeit, einen Stärkentest zu machen? Das ist das eine. Dann gibt es gerade ein Projekt im Bereich Permalit zum Thema Führungskräfte in gemeinnützigen Organisationen. Da können sich Führungskräfte bewerben, die dann eben entsprechend gecoacht werden. Da kann man sich eben auf der Internetseite permalit.com informieren, was dahinter steckt. Also das würde ich halt einfach wärmstens empfehlen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das einmal angucken und vielleicht selbst einmal gecoacht werden, weil das wirklich sehr, sehr wertvoll ist.
Danke für diese wertvollen Hinweise. Und man kann dich natürlich auch nochmal gerne fragen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Du hast dich jetzt hier als Expertin platziert. Wie erreicht man dich am besten, Jenny?
Mich erreicht man aktuell am besten über LinkedIn. Einfach Jennifer Knake suchen und mich entsprechend dort kontaktieren oder unter jennifer.knake@bedeutsam-führen.de.
Und falls das jetzt alles zu viel zum Schreiben oder Mitdenken war, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes. Auch Jennys Profil werden wir gerne dort verlinken. Das heißt für dich, einfach gleich am Ende der Episode nach unten scrollen, in die Shownotes gehen, draufklicken. Und wenn du möchtest, dich gerne mit Jenny vernetzen oder ihr direkt eine Frage stellen zum Thema, gerne natürlich Permalit oder auch alles, was dir ansonsten durch den Kopf geht. In dem Sinne würde ich sagen, danke dir fürs Zuhören. Danke, Jenny, dass du bei uns Gast warst und dieses spannende Thema, dieses junge Forschungsfeld auch nochmal präsentiert hast. Ich glaube, da werden wir sicherlich auch nochmal in ein, zwei Passagen in anderen Episoden auch nochmal drauf eingehen. Vielleicht auch mit dir zusammen. Das würde mich sehr freuen. Von daher vielen Dank, dass du mit dabei warst heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die vielen schönen Fragen.
Und wenn auch du als Zuhörerin oder Zuhörer Lust hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen, dann hast du gerade eben wunderbar schon ein paar Anregungen bekommen. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du bei dir im Verein eine wertschätzende Umgebung schaffst, dass du positive Emotionen wecken kannst und dass du selber auch dranbleibst und es eben schaffst, die Menschen dadurch länger im Engagement zu binden. Was dir dabei auch helfen kann, ist der Vereinsstrategen-Podcast. Wir machen hier in mittlerweile über 150 Episoden ganz, ganz viele Themen rund um das Thema Engagement, Ehrenamt, Bindung oder auch Gewinnung. Und wenn du Lust hast, dann hör gerne in die nächsten Episoden rein. Wir verabschieden uns für heute. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn die nächste Episode rauskommt. In dem Sinne, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.